2. Mose 14. Wir hatten vor 14 Tagen in unserer Reihe über die Wüstenwanderung des Volkes Israel gehört, wie die Israeliten bis ans Schilfmeer kamen, bei Pihariot. Und dort lagen sie nun, und nun sollen sie in das Meer gehen, und Gott sagt, geh doch! Da erhob sich der, Vers 19, lesen wir Vers 19, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie, und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Wir haben ja heute das Thema, Gott tut Wunder, Gott tut viele Wunder. Eine ganze Kette von Wundern. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Als in die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen. Das war ja der Stolz der Ägypter, ihre Tanks, in der damaligen Streitordnung, ihre Wagen, mit denen sie unbezwingbar waren, und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel. Der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer, zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meers liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Sie kennen bestimmt dieses Gefühl, das mich manchmal beschleicht. Da fällt mir eine Vase aus den Händen und zerbricht am Boden, und dann denke ich, ach, du Schussel, hättest doch mehr aufgepasst, hättest doch. Aber die Reue kommt zu spät und das wird nicht mehr heil. Es kommt manchmal vor, dass man im Leben zurückdenkt und sagt, ach, wenn ich doch damals ein wenig mehr vorsichtig gewesen wäre, wenn ich doch damals bei meiner Berufsentscheidung mehr auf meinen Vater gehört hätte, oder wenn ich vor Jahren mich nicht so entschieden hätte, da kommt die Reue immer zu spät. Man kann oft die Fehlentscheidungen und das Fehlverhalten im Leben nie mehr korrigieren. Man muss damit leben. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Sie alle werden einmal in der Ewigkeit eine Reue empfinden und sagen, ich Schussel. Warum hab ich nur nicht mehr in meiner Lebenszeit mit der Größe und Macht Gottes gerechnet? Sehen Sie, Sie sind alle gläubige Leute. Ich hoffe doch. Sie stehen im Glauben, sie wollen Gott dienen. Aber ich bin überzeugt, sie rechnen alle gar nicht wirklich realistisch mit der Größe Gottes. Wenn sie mittendrin in der Wochenarbeit stecken, in den Schwierigkeiten, in den Problemen, und wenn sie nicht mehr weiter wissen, rechnen sie dann damit, dass Gott ganz nah da ist, mit seiner Hilfe. So wie wir das gerade gesungen haben, dass Gott unendlich viele Möglichkeiten hat, auch wenn wir nicht mehr weitersehen, wie das werden soll. Die Israeliten waren in dieses Wüstental geführt worden, vor dem Schilfmeer bei Pihahiroth, gegenüber von Baal-Zephor. Und sie sahen immer bloß diese großen Felsmauern, es war ihnen unheimlich. Sie wurden richtig depressiv und sie schrien, was sollen wir denn machen? Das ist schwer, sie haben nicht gewusst, dass Gott da ist. Das ist ein Bild des Unglaubens der Gemeinde. Es wird uns einmal leid tun in der Ewigkeit, wenn wir sagen, das haben wir gar nicht so real gelebt. Gott in unserer Mitte, Gott in dieser Welt. Da war mal ein junger Mann, der hat einen Stuss gehabt mit seinem Vater. Und dann ist er ausgerissen, getürmt, steht in der Bibel. Der Mann hieß Jakob. Dann lag er im Freien, kämpft er ohne Schlafsack, ohne Schaumstoffmatratze, einfach so unterm Sternenhimmel. Und da träumt er nur. Und in dem Traum, war ein merkwürdiger Traum, er sieht da verschiedene Bilder, er sieht Engel und steht am Ende, am Morgen, als die Sonne aufgeht, auf und sagt, hier ist des Herrn Haus. Also Jakob, muss man sagen, hast du noch deine fünf Sinne beieinander? Hier ist Wüste. Hier ist eine Steinwüste. Er sagt, nein, hier ist des Herrn Haus. Hier ist er da, der lebendige Gott. Und es wäre gut, wir würden das auch immer wieder so entdecken in unserem Leben, in den Spannungen, in den Schwierigkeiten. Wenn wir alleingelassen sind, in der Krankheit, in der körperlichen Schwäche, in dunklen Wegstrecken, durch die uns der Herr führt. Der Herr ist da, der mächtige Herr. Wer ist ihm gleich? Niemand ist so groß wie der Herr. Auch wenn wir ihn nicht äußerlich sehen, er umgibt uns doch von allen Seiten mit seiner Macht und mit seiner Größe. Und wir sollten uns heute schon immer wieder an den Ohren packen und sagen, was sind wir doch für ungläubige Leute. Immer der gleiche Fehler. Wir rechnen nicht mit der Größe Gottes. Warum singen wir nicht ihm lauter das Lob? Warum freuen wir uns nicht mehr an seiner Nähe? Warum sind wir nicht getroster und zuversichtlicher? Aber nun will ich Ihnen heute drei Leitsätze geben aus der Predigt. Und das alles unter dem Überthema Gott tut Wunder. Mein erster Punkt, das Wunderbare an den Wundern. Das Wunderbare an den Wundern. Was ist denn das Wunderbare an den Wundern? Wir modernen Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts denken immer, wenn wir Wunder hören, an das Durchbrechen der Naturgesetze. Wunder ist das, was wir mit unserer normalen Erwartung nicht für möglich halten. Aber wissen Sie, mit diesem Verständnis von Wunder kommen Sie der Bibel nicht sehr nahe. Denn dieses Verständnis von Wunder geht zurück auf die Aufklärung, wo das Denken der Menschen glaubte, die natürlichen Dinge dieser Welt, die seien alle selbstverständlich. Das sei wie ein Uhrwerk, laufe das ab. Aber wenn Sie ein glaubender Bibelleser sind, müssen Sie ja sagen, gerade die Naturgesetze in ihrer Pünktlichkeit, in ihrer Zuverlässigkeit, sind ja ein Beweis der Wunderkraft Gottes. Wo ist denn das möglich, dass die Planeten auf ihrer Bahn bleiben, dass Sommer und Winter nicht aufhören? Das hat doch Gott so gefügt in seiner Schöpfungsordnung. Und gerade darin sehe ich ja die Größe Gottes. Ich möchte Sie einfach ein wenig bitten, in unseren Tagen die Wunderdiskussion nicht an der falschen Stelle zu führen. Dann sagen Sie, ja, glaubst du nicht die außergewöhnlichen Dinge? Doch, doch, die erlebe ich auf Schritt und Tritt. Ich erlebe, wie Gott auch allein aus Liebe zu mir sogar seine ganzen Naturordnungen aufheben kann und mich Dinge erleben lässt, die ich nicht verstehe. Bloß, Sie müssen wissen, dass auch die Gottlosen in unseren Tagen, die Heiden, allerhand verrückte Wunder glauben. Solche übersinnlichen Dinge. Das ist ja schlimm gegenwärtig. Kaum mehr ein moderner Film im Fernsehen, der nicht von irgendwelchen Spukwesen spricht und von solchen Geistergestalten, von solchen Außerirdischen. Und wenn Sie heute mit den Kindern mit 6 und 7 Jahren reden, die glauben bloß nur solchen Blödsinn. Verstehen Sie, solche Geistergestalten. Und dann glauben die Heiden unserer Tage, dass ein Hufeisen ihnen Glück bringt und ein Maskottchen und ein Amulett, das sie irgendwo tragen und im Flugzeug, es gibt kein Flugzeug in dieser Welt, wo es eine 13. Reihe gibt, weil die Leute solchen Blödsinn glauben, alles was überirdisch ist, übernatürlich und die Katze, die schwarze Katze am Freitag und sie kennen das ganze Feld der Horoskope. Ja, die Gottlosen, die glauben allerhand Blödsinn, das was man nicht beweisen kann. Aber was ist denn das, was die Bibel sagt von Wundern? Gott hat sich nicht gebunden an seine Schöpfungsordnung, sondern was sind die Wunder Gottes? Sind Zeichen, so heißt es im Neuen Testament, Wunder und Zeichen. Für was sind sie denn Zeichen? Zeichen für die Gegenwart des mächtigen Gottes. Und darum bleiben glaubende Leute auch nicht an den Erfahrungen der Wunder hängen. Und wir erleben das auch in der Gemeinschaft, so wie wir hier zusammen sind, große Dinge, wie Gott Unheilbare gesund machten. Wir erleben Gebetserhörungen gewaltiger Art. Aber wir sehen Gottes Wunderzeichen auch in dem gedeckten Tisch heute Morgen, in der Körperkraft, die uns Gott schenkt, in der Sonne, die aufgeht. Darin sehen wir seine gnädige Hand und preisen ihn. Und alles, was wir erleben, ist ein Zeichen seiner Nähe, ein Zeichen seiner Größe, die uns umgibt. Es geht jetzt nicht darum, dass man das eine abwertet und das andere aufwertet, sondern nur, dass man wieder versteht, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, Gott tut Wunder, er ist wunderbar. Und dann meint sie, all das tut er. Aber nun kommt auch das Spezielle. Gott führt uns, und das haben wir auch in der Predigt vor 14 Tagen ja gründlich erörtert, Gott führt uns durch dunkle Täler. Ich habe viele Reaktionen bekommen vor 14 Tagen. Ich war sehr dankbar, dass sie offenbar verstanden haben, von was ich redete. Dass Gott ihnen nicht die schwierigen Stolpersteine aus dem Weg räumt, sondern dass sie demütigt, dass er sie schreien lässt um ihr Leben, dass sie in Angst und Not kommen. Und das tut Gott. Verstehe, wer es will. Der Paulus hat einmal die Wüstenwanderung des Volkes Israel gedeutet, in 1. Korinther 10, da hat er das kurz zusammengefasst. Da sagt er, Israel war auf Mose getauft durch die Wolke und durch das Meer. Warum spricht er von der Taufe? Er sagt, es war das Taufgeschehen. Da sind sie durchgeführt worden durch diese dunkle Nacht und haben darin erst erlebt, wie Gott befreit und zwar über alles begreifen und verstehen. Und das möchte ich tatsächlich hier bekennen. Gott kann anders handeln, als wir verstehen mit unserem Denken und als wir es von den Naturgesetzen her erwartet. Gott kann in seiner Liebe mit uns so überschwänglich handeln, dass man nichts mehr begreift. So hat's Gott gemacht. Sie wurden getauft durch das Meer und durch die Wolke der Gegenwart Gottes. Es gibt ja heute in der Gemeinde Jesu immer wieder erbitterte Taufdiskussionen. Dort gestritten, dass die Fetzen fliegen. Jetzt möchte ich Ihre gründlich durchdachte theologische Meinung nicht ins Wanken bringen. Ich respektiere Sie. Und wir haben uns ja bemüht, in all den Jahren nicht viel über Wasser zu streiten. Ich glaube, das Wichtigste in der Taufe ist nicht das Wasser. Sondern das Wichtigste ist, dass wir in Christus hineingetauft sind. Wie hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, könnt ihr getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Das heißt doch, dass Jesus durch die dunkle Nacht geführt wird, wie das Volk Israel in der Wüste. Verlassen von den Menschen, nur noch den Tod vor sich. Und plötzlich drin haben sie den Herrn erlebt. Und ganz ähnlich sagt dann Paulus, wir müssen ins Sterben Christi hineingetaucht werden. Wir müssen das im Glauben einmal durchexerzieren. Das kann man in der Tat nicht mit der Babytaufe machen, aber man kann es auch nicht mit der nominellen Erwachsenentaufe machen, sondern das ist ein Glaubensgeschehen, dass ich gleichzeitig mit Christus durch diese Dunkelheit hindurchgehe und mich da hineintaufen lasse, in diese Verlassenheit vom Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha, wo er ganz am Ende war. Und da hat ihn Gott erhöht, da hat ihn Gott herausgeführt aus dem Tod und hat ihn auferweckt. Das tut unser Herr und wir verkünden, dass er Wunder tut. Und natürlich ist Gott nicht eingeengt in die Erwartungen eines menschlichen Hirns, und in die Erfahrungen, die wir aus der Geschichte haben. Gott ist Herr der Welt und größer als die Naturordnungen dieser Welt. Wir dürfen das erleben, wie Gott uns auch seine Macht erfahren lässt in den alltäglichen Liebeszeichen und in den ganz besonderen Wundererfahrungen. Was ist das Wunderbare an den Wundern? Was ist das Wunderbare an den Wundern? Dass ich die Liebe Gottes darin entdecke und weiß, er hat mich lieb. Er sorgt sich um mich und er kümmert sich um mich. Wissen Sie das? Er kümmert sich um mich. Und auch wenn er mich warten lässt, auch wenn es durch Nächte und Tage des Schreiens und Harrens und Wartens geht, ich weiß, er ist bei mir und er trägt mich mit seiner Liebe und mit seiner Güte und ich bin bei ihm ganz wunderbar geborgen. Jeder, der Gott vertraut, darf das erleben, dass dann auch, wenn Gott es will, plötzlich die Naturgewalten spalier stehen und wir trockenen Fußes hindurchgehen. Das tut der Herr in seiner Güte. Und ich darf Ihnen das verkünden, weil Sie das schon oft erlebt haben. Aber das Wunderbare sind nicht die einzelnen Ereignisse, sondern das, was dahinter steht, das aus Liebe brennende Herz Gottes, das sich um uns kümmert. Und nun das Zweite, der zweite Lehrsatz. Wir sind an den Wundern mitbeteiligt. Wir sind an den Wundern mitbeteiligt. Das Erste war also das Wunderbare an den Wundern. Das liebende Herz Gottes, der alles tut für seine Leute. Und jetzt das Zweite, wir sind mitbeteiligt an den Wundern. Wir sind mitbeteiligt an den Wundern. Ja, manchmal trifft man auch ja so liebe Freunde, die erwarten Wunder, sodass sie einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, warum kommt das Wunder nicht? Sie sitzen untätig da. Und wenn ich an die Bibel denke und das, was dort an Wunderberichten erzählt wird, dann erkenne ich deutlich, dass ja immer wieder die Leute, die Wunder erlebt haben, daran beteiligt waren. Also etwa die Kranken, die Jesus geheilt hat, die mussten zuerst, etwa die Aussätzigen, die mussten zum Priester gehen, obwohl sie noch aussätzige Hände hatten. Da war zuerst von ihnen Glauben verlangt. Und erst als sie dann auf den Weg sich machten, erlebten sie das Wunder. Und genau das Gleiche sehen wir hier auch in dieser Geschichte. Ist übrigens auch interessant, dass gar nicht auf besondere Erscheinungen abgehoben wird. Der Bericht ist fast natürlich zurückhaltend. Es wird nicht von Engeln gesprochen, sondern ein Wind kam. Es wird natürlich erklärt, dieses Wunder. Ganz natürlich. Ein Wind kam und bläst dieses Schilfmeer weg und die Wassermassen weichen und dann konnten sie hindurchgehen. Aber hier ist entscheidend, dass Mose doch das Entscheidende tun muss. Er muss den Stab ausrecken über das Wasser. Er muss zum Volk sagen, ihr müsst jetzt ins Wasser hineinlaufen. Und erst wenn er loslauft, werdet ihr erleben, dass das Wasser weggeht. Da war viel von ihnen verlangt worden. Gott hätte es ganz bestimmt tun können, ohne Beteiligung des Mose. Warum ist denn das so wichtig? Braucht man den Stab? Das hat ja bei manchen Christen den Irrtum gefördert, als ob es gewisse heilige Reliquien gibt. Wenn man die anfasst, so ein Stab oder irgend so ein Rock oder sowas, dann stecke da eine göttliche Kraft dahinter. Das ist ja Blödsinn. Die Kraft Gottes steckt ja nicht in irgendwelchen Stoffen, in materiellen Stoffen. Das liegt auch nicht an Handlungen. Manche meinen, das liege an gewissen Praktiken. Man müsste die Hände in einer bestimmten Weise auf Menschen auflegen, dann werden sie gesund. Wenn man die Hand andersrum hält, dann klappt das nicht. Das ist ja Unsinn. Jesus hat ganz bewusst immer wieder andere Formen angewandt bei der Heilung, wenn er Menschen berührt hat. Ganz bewusst, damit wir nicht meinen, es liege an dem Gewissen, an dem Trick, wie das vielleicht abläuft, das Wunder. Warum hat Gott eigentlich den Mose daran beteiligt? Er will seine Leute immer daran beteiligt haben. Er fordert ein Stück Mitwirkung. Er gibt die Wunder ihnen nicht so in den Schoß. Er will durch ihren Glauben hindurchwirken. Wissen Sie das? Durch ihren Gehorsam. Und darum müssen sie ein ganzes Stück des Weges gehen und dürfen entdecken, wie Gott dann seine Wunder so gibt, dass ihr Glaube bestätigt wird. Es könnte jetzt auch bei Christen ein Missverständnis geben, dass sie meinen, ach, das war eben meine Glaubenskraft, die das gewirkt hat. Es gibt eine schöne biblische Geschichte, als der Hirtenjunge David zum König Saul kam, als der Goliath, der Philister, Kämpfer, lästerte vor dem Heer Israels. Da sagte er: Saul, wer bist denn du? Du bist ja ein Junge, ein Bub. Was willst du denn da erreichen? Und dann sagt der David ganz stolz: Ich war auf dem Feld und wenn ein Löwe kam oder ein Bär, ich rannte zu und dann drauf. Und ich habe immer die Löwen besiegt. Ich habe immer die Bären besiegt. So stark bin ich. Ist das nicht ein bisschen vollmundig, wenn wir Christen manchmal so sagen, das haben wir alles gekonnt? Wenig später, als der Goliath mit seiner Lästerung anfängt, dann sagt dieser David ganz bescheiden: Nicht ich komme jetzt und ich bin der Löwenbezwinger, sondern er sagt: Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Wir sind dran beteiligt, aber unsere Stärke liegt nicht in uns, sondern im Herrn, der mit uns geht. Ich habe mich so gefreut an der Losung am Freitag, wo der Mose sagte: Wer bin ich denn, dass ich zu Pharao gehen könnte? Aber wir hätten gesagt: Mose, du bist am besten dafür geeignet. Du warst doch Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Du warst doch auf der Uni in Ägypten. Du kennst dich dort aus. Du weißt, wie man bei Hofe spricht. Aber Gott führt seine Leute so, dass sie sehr bescheiden werden. Und das hat auch der Mose lernen müssen in seinem Leben. Gott beteiligt ihn, aber nicht in diesem Stolz: Ich bin der Kämpfer. Sondern Gott sagt zu dem Mose: Ich werde mit dir sein. Darum habe ich Ihnen heute am Anfang des Gottesdienstes dieses Wort zugerufen: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so du das Wasser gehst, will ich bei dir sein. Das sagt der Herr. Und das macht uns kühn und unerschrocken. Darum sind wir nicht feige, weil der Herr sein Wort gibt. Wir sind mitbeteiligt an den Wundern Gottes. Wir dürfen erleben durch unseren Glauben, wie Feinde zurückweichen, wie Gott große Dinge vor uns tut. Aber ihm allein gehört die Ehre. Oder glauben Sie im Ernst, die Trompetenbläser vor Jericho, die hätten bloß ein bisschen anders geblasen als unser Posaunenchor, dass die Mauern gefallen wären. Das lag nicht an den Tönen der Posaunen. Das war doch nur ihr Beitrag. So mag es manchmal kümmerlich aussehen. Und ich kenne Christen, die immer wieder sagen: Mensch, ach, in der alten Landeskirche von Württemberg, da ist auch kein geistliches Leben mehr drin. Ach was. Wissen Sie, ich traue sehr viel auf die alten Dinge, die Gott schon gesegnet hat. Und ich möchte da in meinem Glauben dabei sein. Und da bleibe ich gern auch und weiß, der Herr bekennt sich dazu. Er ist immer wieder, der die Wunder tut. Niemand anderes als er. Wir dürfen es erleben und erfahren. Wir sind mitbeteiligt, aber das ist doch gar kein Wunder, dass wir an den großen Taten wirklich nicht viel beitragen können. Und doch dürfen wir es auslösen durch unseren Glauben. Wir freuen uns auch, dass Gott neues Leben in erstarrten Gemeinden bringt und dass Gott die verlöschende Flamme nicht auslöschen lässt, sondern immer wieder zu neuem Brennen entfacht. Wir wissen, dass das Gott tut, weil er sich zu dem Glauben bekennt, so wie er sich damals zu diesen Israeliten bekannt hat. Und so erleben sie das. Sie sind mitbeteiligt an diesem Wunder. Als sie losgehen, dann wirkt Gott dieses Unfassbare, dieses große Geschehen. Noch der letzte Punkt. Sie singen. Das ist auch was Wunderbares, wenn Menschen singen. Ich weiß, es fällt ihnen schwer. Ich sehe auch immer wieder manche von ihnen, die sagen: Ja, ich kann nicht singen und ich will nicht singen. Aber sie müssen einfach mitbrummen oder mitsummen oder irgendwo mitklopfen und sich mitfreuen, denn dass dieses Volk in der Wüste steht und Gott singt, das ist ungewöhnlich. In der Wüste, es kamen ja noch viele Hindernisse auf ihrer Wegwanderung und sie hatten noch viele Anfechtungen zu bestehen und noch viele Siege zu gewinnen. Es war nicht leicht, was vor ihnen stand. Doch singen sie! Warum singt man? Warum singt man? Wissen Sie, manche singen bei der Arbeit, damit es flotter vorangeht, und manche singen bei der Ernte, weil sie so fröhlich sind. Aber das Christensingen, das ist einfach nur dem Herrn zur Ehre. Weil Gott da ist, mein Gott, mein Gott. Diese Lieder sind im Ich-Stil gehalten. Manche hat das schon geärgert, die sagen, die Ich-Lieder im Gesangbuch, die sind so persönlich. Ja, das geht nicht anders. Das Lob muss persönlich erklingen. Sie müssen da einstimmen und sagen: Mein Gott,
Mein Herr, der mir vorangeht, der mir hilft, den ich erlebe in meinem täglichen Lebenskampf, den ich in meinen Krankheitstiefen erfahre, dessen Wort ich vernehme, dem ich vertraue und dem ich folge. Was ist das für eine wunderbare Sache, wenn ich das ganz persönlich so einfügen darf. Ja, er tut Wunder, er macht große Dinge. Und ich weiß, dass er die kommenden Tage lösen wird, wo ich noch keine Lösung habe. Er wird die Schwierigkeiten in meinem Leben bewältigen. Es wird Stunden geben, wo ich nicht weiß, was auf mich wartet. Ich lege mein Leben getrost in seine Hand. Er ist Herr, wunderbar und groß und mächtig ohne Ende. Er tut Wunder. Es ist alles Wunder, Kraft Gottes. Ich möchte, dass mein ganzes Leben von seiner Wunderhand geführt und geleitet wird. Und ich will singen, weil ich in sein Herz blicken darf. Ich weiß, er lässt mich nie los. Er hat sich für mich erklärt. Er ist für meine Schuld gestorben. Und wenn ich ganz tief falle, dann hält er mich dennoch fest. Er will mich haben. Und es kann überhaupt nichts mehr geben, wo ich von ihm getrennt werden kann. Wahrscheinlich haben ein paar der Israeliten gesagt, Mensch, die Miriam, was ist das für auch ein Mädchen, das manchmal wie unsere jungen Leute, wenn sie auf Sommerlager gehen und da bringt einer seine große, wie heißt das, seinen Stereoturm mit, nicht? Da sagt man, braucht man das auf dem Sommerlager, wenn man campt? Das passt doch nicht, dass die Pauken mitnahmen in die Wüste, aber wir müssen unsere Instrumente dabei haben. Die können wir nicht, auf alles können wir vergessen, Zahnbürste und Schlafanzug, aber nicht auf die Musikinstrumente. Wir wollen dem Herrn zur Ehre singen. Solange wir leben, darf das Lob Gottes in unserem Mund nicht erstarren. Und selbst mitten in der Wüste soll es laut klingen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Amen.